Und nun zu unserem Text für den heutigen Abend, den wir aufgezeichnet finden im letzten Buch der Bibel, Offenbarung, Kapitel 7. Ein sehr bekanntes Buch und Abschnitt. Offenbarung 7 und Vers 9. Danach sah ich und siehe eine große Schar, welche niemand zählen konnte, aus allen Heiden und Völkern und Sprachen, vor dem Stuhl stehend und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und Psalmen und Palmen in ihren Händen, schrien mit großer Stimme und sprachen: Heil sei dem, der auf dem Stuhl sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen um den Stuhl und um die Ältesten und um die vier Tiere und fielen vor dem Stuhl auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und es antwortete der Ältesten eine und sprach zu mir: Wer sind diese mit den weißen Kleidern angetan? Und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Herr, du weißt es. Er sprach zu mir: Diese sind's, die gekommen sind aus großer Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Stuhl Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Stuhl sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird nicht auf sie fallen die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten im Stuhl wird sie weiden und leiten zu den lebendigen Wasserbrunnen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Soweit. Nun haben wir schon eine lange Zeit gesessen. Vielleicht wäre es gut, wenn wir unsere Häupte noch einmal beugen im Gebet und dazu aufstehen. Herr, in diesen Tagen haben wir an dein Kreuzestod gedacht, Karfreitag. Nach 3 Tagen haben wir deine Auferstehung gefeiert. Wir danken dir, dass du der Siegesheld bist über Welt, Sünde, Hölle und Tod. Sei du in unserer Mitte nun. Lass es ums Herz warm werden, dieweil wir nach deinem Wort hören. Lege du es uns aus. Treffe unsere Herzen. Lass doch keine, der noch hier ist im Raum, diesen Raum verlassen, ohne gesegnet zu sein durch dein heiliges Wort. Lass es ganz neu zu uns reden, uns aufbauen, stärken, erleuchten, reinigen, heiligen und näher zu dir bringen, zu deiner Ehre. Amen. Nun, lieben Freunde, nur ein paar Gedanken über diesen Abschnitt. Er ist so reich gefüllt, da ist so vieles, aber nur ein ganz paar Gedanken, vielleicht 3 Gedanken und dazu etwas sagen. Der erste Punkt: Es antwortete der Ältesten eine und sprach zu mir: Wer sind diese angetan mit weißen Kleidern? Es antwortete mir eine der Ältesten. Leider hatte ich keine Zeit, um nachzuprüfen, was da eigentlich im Griechischen steht. Ich hatte heute Nachmittag noch eine Beerdigung, 1 Stunde andererseits Stuttgart. Und da mussten wir dann schnell wieder hierher, um hier zeitig zu sein für diese Versammlung. Wenn das stimmen sollte, dass es heißt, er antwortete mir, könnte es ja sein, dass in ihm die Frage entstand, wer sind diese? Es kann aber sein, dass es nur eine alte lutherische Übersetzung ist und dass es nicht so ist. Aber lassen wir das da liegen. Ein Ältester antwortete ihm und sagte, Johannes, wer sind diese? Wer waren das? Eine große Schar von allen Nationen, Heiden, Sprachen. Die waren angetan mit weißen Kleidern. Und dann die Frage des Ältesten. Johannes, wer sind die? Er sagte, Herr, du weißt es. Ich weiß es nicht. Er sagt, Johannes, das sind die, die aus großer Trübsal und Not kommen, aber haben ihre Kleider gewaschen im Blute des Lammes und haben sie hell gemacht im Blute des Lammes. Das ist der erste Punkt. Wer sind das, die große Schar? Nun, einige Theologen können sich darum streiten, wer sind dies nun? Sind das die 144.000? Sind das die Märtyrer, die getötet wurden? Sind dessen Seelen unten am Altar liegen? Wer sind das? Darauf möchte ich nicht eingehen. Eines sagt uns die Bibel, diese große Schar kommt von allen Nationen, Heiden, Sprachen. Und die sind vor dem Thron wegen einer Sache. Sie haben ihre Kleider gewaschen und hell gemacht im Blute des Lammes. Darum stehen sie dort. Vor einigen Jahren hatten wir einen hohen Besuch. In Afrika ist ein erster Minister, der viele Jahre erster Minister seines Volkes war und heute noch dort regiert. Seine Mutter kam zu uns und war einige Wochen mit uns. Sie war schon alt, aber noch ganz rüstig, fidel und klar im Kopf. Keine hätte gesagt, dass sie schon so alt ist. Und dann kam sie eines Tages zu mir und sagte, mein Sohn, jahrelang war es mir ein Problem und ein Rätsel. Dieses Geheimnis konnte ich nicht erkennen. Wie hat die große Schar, wie ist es der gelungen, ihre Kleider zu waschen und hell zu machen im Blute des Lammes? Sie sagt, nun musste ich 84 Jahre alt werden, vor dem ich das begriffen und kapiert habe. Und wo ich das nun selbst erleben konnte und wo ich meine Kleider waschen konnte im Blut des Lammes. Wie geschieht das? Im ersten Johannesbrief, da heißt es, 1. Johannes 1, Vers 5, und das ist die Verkündigung, die wir von ihm gehört haben. Das ist der Johannes, der Apostel. Der sagt, dies ist die Verkündigung, die wir von Jesus Christus gehört haben. Also als Jesus mit ihnen war, hat Jesus dieses seinen Kindern, seinen Jüngern ganz klar gesagt und gelehrt. Diese Verkündigung haben sie von Jesus Christus gehört, dass Gott Licht ist und in ihm ist gar keine Finsternis. Und so wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Das ist die Botschaft, die Verkündigung, die sie von Jesus Christus aus seinem Munde gehört haben. Und er sagt, das sagen wir euch nun. Wenn jemand sagt, dass er Gemeinschaft hat mit Gott und wandelt in der Finsternis, der lügt und tut nicht die Wahrheit. So wir aber im Licht wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. So wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. So wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Das ist die Botschaft, die wir von den Jüngern empfangen und sie bestätigen, dass sie das von ihm gehört haben. Das stimmt natürlich auch. Wenn einer unter uns sagt, ich habe nicht gesündigt, dann lügt er. Keiner kann sagen, dass er noch nie gesündigt hat. Wir sind doch nicht als Engel geboren. Wir hatten eine Beerdigung und da waren viele Menschen. Dann habe ich gesagt, lieben Freunde, wenn hier ein Engel ist, ich habe sehr eilig, ich muss nach Basel da noch einen Vortrag halten, aber ich möchte den Engel begegnen. Vor dem ich abfahre, soll der Mensch schnell zu mir kommen. Ich möchte einen Engel sehen, der noch nie gesündigt hat. Aber keiner ist gekommen. Und wäre jemand gekommen, dann hätte ich ihn in sein Ohr geflüstert, du lügst. Die Bibel sagt, wer seine Missetat leugnet im Sprüche, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erfahren. Und das Wunderbare hier ist, dass das Blut Jesu Christi, wenn wir unsere Sünden bekennen, uns reinigt, weil er treu ist und gerecht. Er kann nicht lügen, er ist kein Mensch, dass er lügt. Er sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt. Und das Wunderbare ist, wenn Gott vergibt, vergisst er. Und dann können wir es auch vergessen. Nun gibt es Menschen, die in der Finsternis wandeln und sagen, unsere Sünden sind vergeben. Das harmoniert nicht. Die Bibel sagt, wenn wir im Lichte wandeln, wie Gott im Licht ist. Einige Worte der Bibel sind schrecklich, erschreckend. Einige Worte können wir sagen, das geht aber zu weit. Wenn ich nicht glauben würde, dass dieses Buch Gottes Wort ist, dann wäre dieses ein Vers, den ich abstreichen würde und sagen, das gehört nicht da hinein. Kein Mensch kann doch im Lichte wandeln, wie Gott im Lichte ist. Sein Licht ist da. Wir sind hier unten. Wir können doch nicht im Lichte wandeln, wie Gott im Lichte ist. Aber, lieben Freunde, das Blut Jesu Christi reinigt nur, wenn wir im Lichte Gottes wandeln. Und das Licht bringt Sachen ans Licht. Und da bekennen wir, da kommen wir zu dem kostbaren Strom und baden wir uns und waschen wir uns. Man kann es nicht fassen. Er sagt, wenn eure Sünden gleich blutrot sind, sollen sie schneeweiß werden in seinem Blut. Diese Tage habe ich mich rasiert hier in der Schweiz mit meinem Rasiermesser
und habe mich geschnitten hier unter dem Ohr. Und als ich wiederkomme, war mein Hemd volle Blut. Und ich sage, so kann ich nicht in den Vortrag gehen. Muss ich das ausziehen? Nein, anders anziehen. Es war ein weißes Hemd. Blut macht rote Flecken. Aber erstaunlich, Jesu Blut, wenn das Hemd auch blutrot ist, soll schneeweiß werden. Können wir nicht fassen, wie solches möglich ist? Das Blut Jesu Christi reinigt uns und wäscht uns weißer als Schnee. Kein Wort kann beschreiben, wie weiß das ist. Schnee ist weiß. Aber ein Herz gereinigt mit dem Blut Jesu ist noch weißer. Und Gott gedenkt die Sünden dann nicht mehr. Welch eine Herrlichkeit. Und die standen dort, angetan mit weißen Kleidern. Sie waren so weiß, weil sie gewaschen waren im Blut des Lammes. Und sie haben sie nicht nur gewaschen, sie haben sie hell gemacht im Blute des Lammes. Bei uns in Südafrika war eine Braut. Die hat sich ein wunderbares Kleid, Brautkleid, gekauft. Und als der Tag näher kam und sie das Kleid anschaute, fand sie, dass da einen Flecken war. Die Tränen kamen ihr gleich. Sie lief zur Mutter. Sie hatte ein gesundes Verhältnis zur Mutter. Wie wunderbar ist es, wenn Kinder ein gesundes Verhältnis haben mit ihren Eltern. Wenn das nicht stimmt, ist der Hölle gleich. Aber wenn das harmoniert, kann es wie ein Vorgeschmack des Himmels sein. Sie lief zur Mutter, Tränen in den Augen. Mutter, dieses Kleid kann ich nicht anziehen und werde ich nicht anziehen. Ich bin nicht bereit, meinen Bräutigam entgegenzugehen mit einem Flecken an meinem Kleid. Dazu bin ich nicht bereit. Die Mutter, die wollte ihre Tochter dann beruhigen und sagt, du, das ist nicht so schlimm, wir kriegen ein Mittel, um das den Flecken zu tilgen. Und die haben alles versucht, sind zur Stadt gefahren, das beste Mittel bekommen. Und dann schließlich sagt sie, Gott sei Dank, der Flecken ist getilgt. Nun kann ich das Kleid anziehen. Das war für mich eine Lehre. So kann man sogar etwas von jungen Mädchen lernen. Ich sagte, was, wenn das junge Mädchen, die junge Braut, nicht bereit war, ihren Bräutigam zu begegnen, mit einem Flecken, wenn die das so ernst genommen hat, wie viel mehr sollte ich, der ich meinen himmlischen Bräutigam entgegengehe? Ein junges Mädchen kam zu mir eines Tages und sagte, oh, hast du gehört, ich werde heiraten. Gut. Nun, mein Fehler ist, wenn ich Menschen auch traue, ich sehe das Kleid nicht. Und wenn die Frau sagt, war das nicht ein wunderschönes Kleid? Und die Kinder sagen so, ich sage, Menschen, ich habe es gar nicht mal gesehen. Sagen sie, Papa, was siehst du denn? Ich sage, ich schaue den Menschen in die Augen und predige den Menschen was vor. Ich habe doch keine Zeit zu sehen, wie das Kleid ist. Aber dann habe ich gedacht, so, wenn diese unbekannte Dame nun da ist und mir freudestrahlend erzählt, dass sie bald heiratet, dann dachte ich, will ich auch mal so etwas feministisch sein. Aber im guten Sinne. Ich will keine männliche Frau sein. Und da sagte ich, so, haben Sie denn auch schon ein Kleid? Ja. Wie sieht das denn aus? Ist das mit Blut befleckt? Ich hatte gehört von dem Mädchen, die geht mit jungen Männern herum. Die schläft, hat mit den Männern geschlafen und führte ein unsinnliches Leben. Ich sage, ist das Kleid mit Blut befleckt? No, nein, das könnte ich ja nicht. Das ist schneeweiß. Gut. So, weißt du, was das bedeutet? Das ist ein Zeichen von deiner inneren Reinheit. wirst auch einen Schleier haben. Ja, ganz gewiss.
Weißt du, was das bedeutet? Der Schleier bedeutet, dass du eine Jungfrau bist und dass du noch nie mit einem Mann geschlafen hast.
Oh, erschrocken war sie. Ich weiß nicht, was unsere Pastoren tun, dass sie den Menschen nicht aufklären. Das sollte doch jeder wissen, der im Religionsunterricht war, was der Schleier bedeutet, dass du Jungfrau bist.
Sag, wer wird den Schleier hinwegtun?
Ja, mein Vater. Weißt du, was das bedeutet? Kein Mädchen hat das Recht, mit einem Mann Umgang zu haben, vor dem der Vater den Schleier hinweggetan hat, dass er sein Jawort dazu gibt und seinen Segen. Und das ist etwas. Vor 2 Wochen, als ich noch in Afrika war, ich habe eine schwarze Tochter und die hat geheiratet. Und da sagt sie zu mir, Papa, wenn ich heirate, dann führst du mich in die Kirche hinein. Und du sollst meinen Schleier zurücktun. Das war etwas, dass ich den Tausenden, die da zugegen waren bei der Hochzeit, sagte, habt ihr gesehen, was ich getan habe? Kein Mädchen hat das Recht, ein Verhältnis zu haben, sexuelles Verhältnis, ohne dass der Vater den Schleier hinweggetan hat. Und da steht man erst vor dem Altar. Das ist der rechte Weg. Und wer nicht so gehandelt hat, der tue Buße und bitte den Herrn um Verzeihung. Und wir sollen ja wie eine reine Braut den Herrn Jesus zugeführt werden. Gereinigt, fleckenlos. Fleckenlos. Und wie dieses südafrikanische Mädchen gesagt hat, Mama, ich kaufe lieber ein anderes Kleid, als dass ich meinen Bräutigam mit einem Flecken begegne. Sie haben ihre Kleider nicht nur gewaschen, sondern hell gemacht. Darauf sollten wir bedacht sein. So wie die Bibel sagt, Jesus will eine Gemeinde haben, die fleckenlos ist, ohne Fehl und ohne Runzel. Haben wir das Ziel in unserem Leben? Sind wir beschäftigt mit etwas Wenigerem und zufrieden mit etwas Wenigerem? Dann kann Gott solch ein Mädchen nehmen am Tag des Gerichts und sagt, das tat sie für ihren fleischlichen Mann und irdischen Mann. Und was habt ihr für mich getan? Sollen wir als seine Braut neben ihn stehen, im schmutzigen Gewand? Ein Kleid mit Blut befleckt? Auf keinen Fall, 1000-mal nein. Das Kleid soll rein sein. Und hell gemacht, das bedeutet nichts anderes, als dass man betet, auf die Knie geht. Herr, zeige mir, ist da noch etwas in meinem Leben, was falsch ist? Ist da noch einen Flecken? Ich habe mich so gefreut, dass ich bei der Beerdigung sein konnte. Vor, ich weiß nicht wie viele Tagen, 2 oder 3 Wochen, musste ich plötzlich nach Deutschland. Und als ich dort war, fragte ich, wo ist der Opa? Sie sagten, im Spital. Im Spital, was ist los? Es geht ihm so schlecht. Er ist dem Ende nah. Ich sage, bitte nimmt mich sofort ins Spital. Ich möchte den Mann treffen. Denn vor vielen Jahren war er bei mir in der Seelsorge in Afrika. Und da hat Gott sein Leben verändert. Den möchte ich sehen. Sie sagten, der ist wohl nicht mehr bei Besinnung. Vielleicht kannst du nicht mit ihm reden. Ich sage, das schadet nichts. Schenk mir das Geschenk, dass ich den Mann sehen darf. Der Sohn nahm mich denn in sein Auto gleich dahin. Als wir ankamen, schien es, als ob man nicht mit ihm reden konnte. Da fragte ich den Sohn, hinauszugehen und noch ein anderer und blieb allein mit ihm. Und als ich mit ihm sprach, war er ganz klar. Ich sagte, Opa, die Zeit hat herangerückt, der Tod ist nah. Bist du bereit? Hast du dein Kleid gewaschen? Ist das fleckenlos? Ich liebe es, ich genieße es, wenn ich mit einem Menschen über sein Seelenheil reden kann. Das ist das Beste, was es gibt in dieser Welt. Was nützt es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme Schaden an seine Seele? Das ist die Hauptsache. Ich sag, Opa, hast du jeden Flecken getilgt? Ist dein Kleid rein? Jesus hat gesagt, selig sind die reines Herzens sind. Die werden Gott schauen. Wirst du Gott schauen? Ist dein Kleid gewaschen? Er sagt, Erlo, da ist noch manches in meinem Leben. Und dann begann er auszupacken. Dann hat er seine Sünden bekannt. Das ist das Schönste, was es gibt, wenn ein Mensch mit seinen Sünden zum Kreuz kommt, zu Jesus Christus. Und da sagt er, Erlo, entsinnst du noch, als ich in Afrika war? Da habe ich ja dieses und das, jenes bekannt. Ich sage, vergib mir, das habe ich schon vergessen. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Aber ich bin dankbar dafür. Und wenn ich in der Seelsorge bin, kommt der eine herein, geht hinaus, dann ist der nächste schon da und dann vergesse ich die Sachen. Gott vergibt es ja, vergisst es ja auch. Er sagt, wenn er vergibt, vergisst er. Das kann man nicht verstehen, dass der ewige Gott vergisst und nicht mir das gedenkt. Da sagt er, weißt du nicht mehr, dass ich das und das bekannt habe? Und während des Krieges, als ich in der Gefangenschaft war in Frankreich, sagst du, tut mir leid, ich hab's vergessen. Er sagt, das habe ich bekannt. Habe ich mich von gewaschen im Blute des Lammes. Und er sagt, Gott sei Dank, er hat mich bewahrt, dass ich nicht wieder zurückgefallen bin. Ich bin nicht zurückgekehrt zu den Sachen bis zum heutigen Tag. Aber Erlo, da sind noch Sachen. Dann bekannte er sie. So sind wir auseinandergegangen. Wir haben dann gebetet, gesagt, Herr, wir danken dir, dass du kein Lügner bist. Du sagst, wenn wir es bekannt haben, bist du treu und gerecht, dass du es vergibst. Und wenn du vergibst, vergisst du es und dann können wir es auch vergessen. Natürlich, wenn wir einen Menschen verletzt haben und mit ihm gesündigt haben, dann ist es auch unsere Pflicht, dass wir zu ihm gehen und sagen, du verzeih mir. Ich habe gesündigt. Ich habe es Gott bekannt, ich möchte es dir auch bekennen. Verzeih mir, dass ich dich verletzt habe und gegen dich gesündigt habe. Er sagt, Erlo, das tue ich. Danach auf dieser Reise, waren wir auf dieser Reise oder noch in Afrika, da bekam ich den Anruf, der Vater ist gestorben. Und der Prediger sagte, du, ich kann meinen eigenen Vater nicht begraben. Ich weiß, was es ist. Ich musste meinen Vater beerdigen. Er sagt, komm doch bitte zu uns. Der wird am Montag beerdigt und dann tust du das. Und das war mir solch ein großes Geschenk. Und ich war so dankbar. Es ist etwas Wunderbares, wenn ein Mensch sein Leben bereinigt mit Gott. Wenn ein Mensch gewaschen wird im Blute des Lammes. Und es ist natürlich nicht genug, dass man es nur bekennt. In Sprüche heißt es, wer seine Sünden bekennt und lässt, nicht wieder zurückgeht, wie eine Sau, die sich im Kot wieder wälzt, oder ein Hund, der erbricht und das Erbrochene wieder frisst. So ist es denn, wenn ich meinen Zorn und Ärger bekenne und morgen fresse ich das wieder. Das gehört nicht zu uns Menschen, zu den Hunden ja und den Schweinen, aber nicht ein Mensch, der in Gottes Ebenbild geschaffen ist. Sie haben ihre Kleider gewaschen und hell gemacht im Blut des Lammes. Darum stehen sie dort. Ach, ich möchte stundenlang darüber reden, aber jetzt den Schluss ziehen. Wo kamen sie her? Aus großer Not und Trübsal und Elend. Nun, lieben Freunde, ich spreche nun nicht über die großen Trübsale. Trübsale gibt es überall, Elend auch.
Professor Kölling erzählte uns von einem Studenten, den er gelehrt hat, der gegen ihn geht. Das Trübsal, das Herz zerbrechend. Man kann sich solches nicht vorstellen.
Steht man enttäuscht da?
Das geschieht. Wer hat's noch nicht erlebt?
Freunde lassen einen im Stich. Nicht nur im Stich gehen, gegen einen. Und werfen den Dolch in den Rücken hinein.
Gibt's Versuchungen? Wenn wir angegriffen von satanischen Mächten und dämonischen Mächten?
Ja, es gibt schon manches Not und Elend. Der eine wird beleidigt, der andere geht gegen ihn, Menschen sind unfreundlich.
Und was tun wir, wenn das geschieht? Was tun wir? Schlagen wir zurück? Hassen wir zurück? Werden wir voll Groll und Bitterkeit? Was tun wir? Was haben diese getan? Sie haben trotzdem, sie so gelitten haben und durch solche Not gegangen sind, sind sie rein geblieben und haben ihr Kleid hell gemacht.
Sei es Hungernot, sei es Verfolgung, sei es Tod, Märtyrertod, sei es Krankheit, sei es Schmerzen oder was.
Selig sind wir, wenn wir das kapieren und das tun, was diese getan haben. Unsere Kleider waschen, dass wir sagen,
trotz alledem,
was gesagt wird, will ich rein bleiben.
Trotz alledem, was geschieht,
soll mein Kleid nicht beschmutzt werden.
Fleckenlos
will ich vor Gott stehen.
Mein Verhältnis mit Gott muss rein sein, sauber, laute, nichts zwischen Gott und mir.
Das ist ein seliges Leben. Das bedeutet nicht, dass wir einen Menschen dass wir ihn recht zurechtweisen müssen.
Natürlich. Das Glaubensleben ist ein Kampf, da müssen wir kämpfen. Paulus sagt, ich habe mit wilden Tieren gekämpft.
Ich glaube nicht, dass er zum Zoo gegangen ist und hat mit den Geparden gekämpft. Das waren zweibeinige Tiere, mit denen er gekämpft hat. Was sagt er nicht alles? Von Menschen, die ihm viel Not angetan haben. Und er sagt, Gott vergelte es ihnen. Aber trotzdem ist er rein geblieben. Keine Bitterkeit, kein Hade, kein Groll.
Darauf bedacht, mein Leid muss rein sein.
Wenn der Mann unfreundlich ist,
wenn der Mann schimpft, sich nicht beschmutzen.
Meine Zunge rein, Herr, meine Augen, meine Ohren, mein geistliches Gewand, mein Herz soll rein bleiben. Und das ist etwas Wunderbares.
Trotz der großen Trübsal
haben sie ihre Kleider hell gemacht im Blute des Lammes. Und der letzte Punkt.
Das Lobpreislied der Engel. Ich staune immer über Engel, über die göttlichen Engel. Die sind nicht keine Spur von Eifersucht, keine Spur von Neid.
Als die Engel diese großen Schar sah, von allen Heiden, Nationen, Sprachen, gewaschen im Blut des Lammes, da kamen die Engel.
Das sehen wir da im 11. Vers. Erstaunlich.
Und alle Engel standen um den Stuhl und um die Ältesten und um die vier Tiere und fielen vor dem Stuhl auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen Amen. Lob, also Amen, das ist gewisslich wahr. Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Die Engel sind nur Engel.
Die haben nicht das Vorrecht, das wir haben. Sie sind dienstbare Boten, Wir sind Kinder und Erben.
Wir sind die Gereinigten im Blute des Lammes, nicht die Engel.
Aber keine Spur von Eifersucht. Wir Gotteskinder werden ja sogar eifersüchtig. Wenn Gott jemand segnet, dann gefällt es uns nicht.
Dann werden wir eifersüchtig.
Eine ganz schlimme Sache. Aber die Engel, keine Spur davon, die heiligen Engel.
Als sie die Sünde sahen, gewaschen im Blute des Lammes, kamen sie um den Thron, das Lamm und Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde. Sie fielen auf ihre Knie. Sie sagten, oh, die Weisheit Gottes, dass er solche Sünde
so rein waschen konnte, dass sie mit hellem Gewand vor Gottes Thron stehen können. Und sie priesen Gott für das, was sie sahen, das Gott in ihrem Leben geschafft hat. Also die aus großer Trübsal kamen. Wie sieht unser Leben aus?
Wenn die Engel im Himmel uns heute anschauen, stimmen sie ein Loblied an, sehen sie die Weisheit Gottes offenbart in unserem Leben, sehen sie, was die Kraft Gottes schaffen kann und dass sie anbetend vor ihm auf ihre Knie fallen und sagen, Gott, wir preisen dich. Amen. Gott, Lob und Preis sei dir, Kraft, o deine Weisheit,
dass du dich den Sünde so annehmen kannst, dessen Sünde blutrot ist, verloren, verdammt, und in solches Heil zuteil werden lässt, dass er vor deinem Thron erscheinen kann, fleckenlos, gewaschen im Blute des Lammes. O Gott, das konntest du nur du tun, durch das du deinen eingeborenen Sohn gesandt hast in diese Welt, dass er so gelitten hat, dass das Lamm so geschlachtet worden ist, auf grausamste Art und Weise, sodass wir dieses Heil zuteil werden. Die Heiligen im weißen Gewand, die priesen Gott, aber nicht allein.
Die Engel stimmten mit ein. Welch eine Herrlichkeit! Welch ein Vorrecht haben wir doch!
Und er sagt, dann kommt er und tröstet sie. Sie werden nicht wieder hungern, leiden,
keine Tränen mehr sein. Er wird kommen und uns trösten.
Haben Sie schon mal was Trauriges erlebt? Oder den Todesfall von einem Geliebten? Und dann kommt ein Freund. Dann weint man. Wenn Menschen uns trösten, dann kommen die Tränen. Das ist einfach menschlich.
Aber wenn Gott uns tröstet,
dann wischt er die Tränen hinweg. Welch ein Gott, da kann man nur Amen zu sagen.
Welch ein Herr, der solches schaffen kann in unserem Leben.
Nun, lieben Freunde, keiner weiß, wann sein Ende kommt. Ich habe den 84-Jährigen heute beerdigt. Wer kann der Nächste sein? Sonntag, so Gott will, habe ich eine Beerdigung in Südafrika. Einer unserer Mitarbeiter, 35 Jahre alt, ist in diesen Tagen umgekommen. Ein großer Laster in großer Geschwindigkeit gekommen, ein Inde um die Kurve und ist über ihn gefahren und hat den Wagen, den Bus mitgeschleppt und dann ist der große Laster noch 50 Meter ins Land hineingefahren. Welch ein Schlag war das. Sie sagten, sie erkannten den Bruder nur an einem Schuh. Und an seinem Pullover. Er ist einfach zermalt worden. Vor meinem Abflug, da kam er zu mir und sagte, Vater, er ist ein Schwiegersohn, seine Tochter, eine schwarze Tochter, die zu mir kam als kleines Kind zu uns und in meinem Haus aufgewachsen ist. Und sagte, Vater, vor dem du abreist nach Europa, will ich dich herumfahren. Und er fährt sehr vorsichtig. Als er Menschen zum Flughafen nahm, sagte ein Deutscher zu ihm, von allen Fahren hier auf der Missionsstation hat noch keine mich gefahren mit solcher Vorsicht und so schön. Und auf den Heimweg kurz vor der Missionsstation, da kam dieser rasende Laster, Großlastwagen und zermalte ihn ganz. Dass er ganz zerstückt wurde. So kann es kommen. Sind Sie bereit? Sind Sie gewaschen im Blute des Lammes? Alle Flecken getilgt? Oder gibt es noch einige Sünden, worauf Sie sitzen? Gibt es noch einige Sünden, die Sie sagen, nein, damit komme ich nicht ans Licht. Dieses bin ich nicht bereit. Ich bin nicht bereit, mich so zu beugen und das zu bekennen. Das ist Torheit. Wenn wir im Lichte wandeln, wie Gott im Licht ist, dann reinigt sein Blut. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, lügen wir. Die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sie aber bekennen, ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt und reinigt von all unsere Ungerechtigkeit. Welch ein Heil, welch eine Botschaft. Sind Sie schon gekommen zu diesem kostbaren Strom? Haben Sie diese Reinigung schon erlebt in Ihrem Leben? Und wenn Sie haben, beten Sie und sagen, Herr, nicht nur eine halbe Sache, ganze. 99% ist nicht gut genug. Gott, Heiliger Geist, erforsche mein Herz. Prüfe mich und sehe, ob da noch irgendetwas stimmt. Nichts stimmt in meinem Herzen. Und leite mich auf ewigem Wege. Sie haben Ihre Kleider gewaschen und hell gemacht. Darum stehen Sie vor ihm den Thron und können ihm dienen bei Tag und Nacht. Ganz zum Schluss. Aber wie wollen wir ihm dienen, wenn wir ihn hier nicht mal dienen können? Wenn wir zu faul sind, zu lau. Ein jeder Christ, der gekauft ist mit dem Blut der Jesu, sollte ein feuriger Christ sein. Eine, der andere gewinnt, der Gott dient bei Tag und bei Nacht in dieser Zeit, sind wir damit beschäftigt. Wenn wir das hier nicht tun, werden wir uns gewiss im Himmel nicht zu Hause fühlen. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für diese Stunde, wo wir uns um dein heilig Wort versammeln durften. Wie köstlich und kostbar und wertvoll und welch ein Schatz. Dein Wort, die edle Gabe. Das Wort, das uns reinigt, heiligt, erleuchtet und zu Gott und das Lamm führt, dass auch wir Sünde gereinigt und geheiligt werden können und Anteil haben an dem Allerhöchsten und Allerbesten mit Gott für Zeit und Ewigkeit, vor seinem heiligen Thron in seinem Dienst. Nun, Herr, wirke, rede mit einem ganz persönlich, nenn einen jeden bei Namen. Und durch den Heiligen Geist überführe von Sünde alles, was falsch ist, was nicht recht ist, dass das geklärt und in Ordnung gebracht wird, dass ein jeder, der es noch nicht getan hat, Frieden schafft mit Gott und sein Leben ordnet, dass er bereit ist, wenn die Stunde schlägt, dass er bereit ist, seinen Herrn zu begegnen. Zu deiner Ehre. Amen.